Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute, was ist NovaSure? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind in der erst einmal letzten Folge unserer kleinen Miniserie rund um die gynäkologischen Erkrankungen angekommen. Und da geht es heute um eine Behandlungsmethode, die eingesetzt wird bei sehr starken Monatsblutungen. NovaSure, die Goldnetzbehandlung. Wann diese Behandlung für mich in Frage kommt und wie der Ablauf einer solchen Behandlung ist, welche Vorteile oder auch Nachteile ich davon habe und auch welche Risiken, das alles klären wir heute in einer wirklich spannenden Folge. Und dafür habe ich einen Gast. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und ihr Name Dr. Med. Kathi Schreiber. Und sie klärt uns doch mal heute richtig auf. Da freue ich mich drauf und ich sage mal, los geht's. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind und sage herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Frau Dr. Schreiber.
Hallo, herzlich willkommen auch für Sie.
Schön. Genau, heute haben wir irgendwie ein spannendes Thema. Irgendwie NovaSure-Verfahren.
Ja.
Was verbirgt sich denn dahinter?
Heute soll es gehen um die sogenannte Goldnetzmethode. NovaSure heißt das Verfahren.
NovaSure, okay, alles klar.
Und darüber wollen wir ein bisschen sprechen.
Okay, dann fangen wir mal so an. Was ist das? Also Goldnetz, wie? Goldenes Netz?
Also in der Tat ist es ein Netz, das goldbeschichtet ist.
Ach, okay.
Aber es ist eine Anwendungsmethode für Frauen, die eine zu starke Monatsblutung haben und diese aus anderen Gründen nicht behandelt werden. Also nein, eine. Das ist eine Behandlungsmethode für Frauen, die zu starke Monatsblutung haben und die diese hormonfrei therapiert werden.
Ah, okay. Wollen. Gut, dann fragen wir erstmal, warum kommt das zustande, dass man zu lange zu viel Monatsblutung hat?
Ja, es gibt verschiedene Ursachen, warum Frauen eine zu starke Monatsblutung haben. Das kann hormonelle Gründe haben, das kann Blutgerinnungsstörungen haben, das kann aufgrund auch anatomischer Ursachen, zum Beispiel Polypen oder Myome vorkommen, dass die Monatsblutung zu stark ist. Und um herauszufinden, welche Methode vielleicht für diejenige Patientin sinnvoll ist anzuwenden, sollte sie auf jeden Fall erstmal eine gynäkologische Untersuchung bei ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauenärztin anstreben. Erst dann kann man herausfinden, was die Ursache ist. Es gibt also viele. Und dann kann man auch erst festlegen, welches eventuell die Behandlungsmethode für die Patientin ist.
Okay. Wann kommt denn dann NovaSure zum Einsatz?
Tatsächlich ist es erst ein Verfahren, das relativ spät zum Einsatz kommen sollte. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Patientin eine abgeschlossene Familienplanung hat. Es gibt ja auch junge Frauen, die zu starke Monatsblutung haben und noch Kinderwunsch in der Perspektive. Für die kommt dieses Verfahren nicht in Frage, sondern wirklich erst nach Ausschluss und Erläuterung anderer Methoden.
Aber das kläre ich vorher wahrscheinlich alles mit dem Gynäkologen meines Vertrauens, oder?
Das wäre ganz sinnvoll, wenn die Patientin sich an ihre Frauenärztin oder ihren Frauenarzt wendet, die Symptome schildert. Und die sind ja in der Regel nicht nur Blutungsstörungen, sondern die Blutungsstörung geht ja damit einher, dass die Patientin vielleicht auch Unterleibskrämpfe hat, dass sie aufgrund dieser zu starken Blutung eben ständig von Hilfsmitteln Gebrauch machen muss, einen häufigen Vorlagenwechsel, einen häufigen Tamponwechsel, was sie vielleicht auch die Bauchschmerzen sie isolieren, dass sie zu Hause bleiben muss, dass sie krank ist während der Periode. Alle diese Dinge führen ja zu einer Beeinträchtigung der Patientin und mitunter führt auch dieser häufige Blutverlust, der ja chronisch regelmäßig stattfindet, zu einer Blutarmut, die wiederum ihre Symptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit und so weiter nach sich zieht. Diese Patienten suchen dann in der Regel ihren Gynäkologen oder ihre Gynäkologin auf und versuchen erstmal herauszufinden, woran liegt es denn, dass sie so stark bluten.
Ja. Okay. Nun gehen wir davon aus, also Kinderwunsch ist abgeschlossen und ich habe das besagte Problem.
Ja.
Wann komme ich dann tatsächlich zu Ihnen?
Ja. Also Sie gehen natürlich erstmal zu Ihrem Frauenarzt, das hatten wir schon gesagt. Mhm. Und dann wird eine Untersuchung stattfinden, um einzuschätzen, was am ehesten die Ursache ist. Mhm. Gibt es zum Beispiel eine persistierende Eierstockzyste, die Hormone bildet und die Blutungen hervorruft, dann kann man diese vielleicht medikamentös behandeln und damit die Blutungsstörung schon reduzieren. Mhm. Wenn Schilddrüsenfunktion und Gerinnung in Ordnung ist und es trotzdem weiterhin blutet, dann werden die Patienten in der Regel in die spezialisierten Praxen oder in die Klinik geschickt, um eben zu schauen, welche operative Methode möglich ist. Mhm. Und da diskutiere ich dann mit den Patienten die Behandlungsmöglichkeiten. Mhm. Und wenn es eine regelmäßige, aber eben zu starke Blutung ist, dann kommt, bevor man jetzt wie vor einiger Zeit noch vielleicht diskutiert, eine Gebärmutterentfernung in Frage kommt, dann diskutiert man dann eben die organerhaltene schonende Methode mit diesem sogenannten Goldnetz.
Ah, okay. Das ist natürlich auch viel besser, angenehmer.
Absolut. Das ist für die Patientinnen, die vielleicht früher noch viel häufiger mal eben so eine Entfernung der Gebärmutter bekommen haben, da gibt es jetzt eben Alternativen.
Ah, okay. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Fortschritt.
Genau, denn viele Frauen wollen heutzutage hormonfrei behandelt werden. Mhm, ja. Eine Hormontherapie wäre auf jeden Fall eine Alternative, ja, sowohl als in Form von Pille oder einer.
Ach so, das könnte ich auch machen.
Könnte auch machen.
Ja.
Gehst ja, also eine Kontrazeption, wie diese sogenannte Antibabypille, ist schon ganz hilfreich, oder eben eine gestagenbetonte Pille, die also durchgehend genommen werden kann, führt auch zu einer Veränderung oder einer deutlichen Blutungsreduktion. Aber viele Frauen möchten eben nach abgeschlossener Familienplanung nicht unbedingt hormonell eingreifen und suchen dann nach einer hormonfreien Methode. Mhm. Und da kommt dann alternativ zur Entfernung der Gebärmutter eben durchaus diese wunderbare Goldnetz-Methode in Frage. Es ist ja eine so Form der Endometriumsablation, also eine Verödung der Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Und das ist auch schon eine ganze Weile in Anwendung. Mhm. Es gab eine Zeit, wo das hysteroskopisch, also mit einer Gebärmutterspiegelung getan wurde, mit Rollerball oder mit einer elektrischen Schlinge. Aber da ist die Methode eben doch relativ im Verhältnis zum Effekt, zur wirklichen Blutungsfreiheit hinterher, ist die Methode deutlich risikoärmer. Also wenn man ein Goldnetz anwendet, dann geht das blitzschnell. Diese Methode dauert eigentlich die Verödung an sich ungefähr 90 Sekunden.
Ah, okay.
Aber die gesamte Operation mit Vorbereitung und vorher und nachher einer kleinen Gebärmutterspiegelung dauert dann vielleicht 15 Minuten und danach ist die Patientin nahezu blutungsfrei.
Okay. Ja, gucken wir uns das nochmal ganz genau an. Ja. Also ich bin jetzt bei Ihnen in der Sprechstunde, wir haben jetzt abgeklärt, wir machen das.
Ja.
Was passiert dann? Also muss ich stationär bleiben? Wahrscheinlich.
Nein. Es ist erfreulicherweise im Moment schon eine ambulante Prozedur. Das heißt, die Krankenkassen zahlen auch das als ambulanten Eingriff.
Okay.
Das ist also eine Kassenleistung. Die Patientin bekommt, wenn sie sich dazu entschieden hat, einen Termin zu einer OP-Vorbereitung und anschließend einen OP-Termin.
Okay. Da komme ich also auch ganz normal in so einen richtigen OP?
Da kommen Sie in einen ganz normalen richtigen OP. In der Regel ist es ein ambulanter OP, der ist vielleicht ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich ein OP-Setting. Sie kriegen auch eine kurze Schlafnarkose.
Okay, Gott sei Dank.
Ja, genau, weil es durchaus sonst zu schmerzhaft wäre.
Ja, okay. Okay, und wie sieht die Operation jetzt so aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was machen Sie da?
Also die Patientin schläft und dann wird die Patientin gelagert wie auf einem gynäkologischen Stuhl, auf das dann die Untersuchung stattfinden kann. Dafür wird der Muttermund festgehalten mit einer Klemme und dann wird mit einem kleinen Stift der Eingang zur Gebärmutter eröffnet. Anschließend wird mit einer kleinen Kamera in die Gebärmutter hineingeschaut, um nochmal sicherzustellen, dass keine Myome oder Polypen diese Methode verhindern.
Achso, das sollte man also nicht haben.
Sollte man nicht haben, denn wenn die Höhle der Gebärmutter nicht frei ist, also andere Fremdkörper oder eben körpereigene Ursachen die Gebärmutterhöhle verengen oder verlegen, dann kann man dieses Netz nicht anwenden, weil es dann einfach schlichtweg nicht hineinpasst.
Ah, okay. Ja, klar, irgendwie.
Genau. Und es wird dann, wenn wir die Spiegelung durchgeführt haben, wird es eingebracht, so ähnlich wie man eine Spirale einlegt. Und dann wird ein kleines Vakuum angesetzt und eine Dichtigkeitsprobe durchgeführt, ob alles gut funktioniert. Und dann kann das Gerät eigenständig nach Auslösen durch den Arzt oder durch die Ärztin dann diese Ablation machen. Das hat eine Rückkopplung und misst, wie tief das Gewebe schon abladiert ist, also mit Hochfrequenz behandelt wird, um genau die richtige Schicht zu erwischen. Es geht nicht nur darum, die oberflächliche Schleimhaut, sondern eben auch die basale Schicht, wo die Schleimhaut gebildet wird, dann tatsächlich zu behandeln.
Ein bisschen tiefer sozusagen.
Richtig.
Okay.
Und aber auch nicht zu tief, und das kann das Gerät ganz allein selbstständig.
Ach, das ist doch schon mal gut von dem Gerät.
Das ist ganz wunderbar. Und wie gesagt, die Prozedur an sich dauert 90 Sekunden.
Ja. Und dann wird dieses Netz da sozusagen, also ist wirklich ein kleines Netz so im
Praktikum. Das ist also, wie eine Spirale, die mit einem Netz überzogen ist.
Ja.
Die wird zusammengefaltet eingebracht, dann auseinandergefaltet im Körper der Frau, also in der Gebärmutterhöhle. Und dann wird noch ein Sog angelegt, dass sich die restliche Schleimhaut überall gut anlegen kann an dieses aufgefaltete Netz, dass es möglichst viel Gewebskontakt hat und zwar durchgehend. Und dann dauert die Ablation, also die Verödung mit der Frequenz, mit der Hochfrequenz, genau 90 Sekunden.
Ja, das ist ja super. Genau. Dann kann ich wieder wach werden und nach Hause gehen.
Dann wird das Netz entfernt, das verbleibt nicht,
also
es wird wieder herausgeholt.
Ach mein Gott, ja. Okay.
Und dann wird nochmal in die Gebärmutter hineingeschaut, um das Ergebnis dieser Verödung zu begutachten.
Mhm.
Und dann ist die OP auch schon vorbei. Dann bleibt die Patientin in der Regel noch 2 bis 4 Stunden in der im Aufwachraum oder in der im ambulanten OP-Bereich, um zu schauen, ob es ihr gut geht. Mhm. Und danach darf sie nach Hause gehen.
Gibt es denn Nebenwirkungen oder Risiken oder kann was passieren?
Natürlich. Mhm. Wir machen einen operativen Eingriff, wir schauen in die Gebärmutter hinein und theoretisch kann auch dabei dann eine Verletzung der Gebärmutter stattfinden.
Mhm.
Man findet nicht den richtigen Weg in die Höhle zum Beispiel oder es kommt zu Blutungen. Das kann durchaus auftreten. Viel häufiger als Verletzung in der OP gibt es vielleicht nach der OP selber eine Entzündung der Gebärmutterschleimhaut, wenn doch aufsteigende Keime vielleicht eine Entzündung ausgelöst haben oder eine Blasenentzündung hinterher. Mhm. Recht häufig bemerkt die Patientin vielleicht in den ersten 2 Tagen nach der Operation doch noch Regelschmerzen und Unterleibsschmerzen.
Okay. Gibt es denn irgendwas, was ich danach beachten sollte, also was ich dann nicht mehr machen soll oder besonders viel machen soll? Oder?
Eigentlich können Sie sich relativ schnell nach der OP-Methode so verhalten wie sonst auch. Man würde vielleicht für die erste Zeit Manipulationen an der Scheide vermeiden, das heißt keine Tampons für die Zeit danach und möglichst keine öffentlichen Bäder, um aufsteigende Infektionen zu vermeiden. Mhm.
Sexualität?
Auf Sexualität wird die Patientin aufgrund von Bauchschmerzen wahrscheinlich auch die ersten Tage keine Lust haben.
Okay. Ja,
wenn dann unbedingt Kondomverhütung wegen der Infektionsgefahr.
Ah, okay. Und Blasenentzündung haben Sie auch gesagt, also das könnte dann…
Kann vorliegen, ist es aber, ist ein seltenes und auch behandelbares Ereignis.
Ja, okay.
Es gibt aber Gründe, wo die Methode auch nicht anwendbar ist, obwohl die Patientin vielleicht ideal wäre von ihrer Blutungsstörung her. Aber es gibt zum Beispiel relative Kontraindikationen, also eine besondere Aufklärung bei Frauen, die schon mehrfach voroperiert sind an der Gebärmutter.
Ah, okay.
Und durch narbige Verhältnisse ein höheres Verletzungsrisiko in der OP haben. Zum Beispiel, wenn Kaiserschnitte in der Vorgeschichte stattgefunden haben, dann kann es durchaus sein, dass sich diese Kaiserschnitte eben diese Narbe eine Operation verkompliziert.
Mhm.
Das muss man wissen. Und es gibt Frauen, die vielleicht eine zu große Gebärmutter haben oder viel seltener, aber ist auch das ist möglich, eine zu kleine Gebärmutter, denn das Netz hat eine gewisse Standardgröße, zwischen der es nur aufgeweitet werden kann.
Okay, und da kann man auch kein größeres oder kleineres Netz nehmen?
Nein, das ist tatsächlich eine One-Fits-All-Größe. Man kann die Anwendung verändern in einer gewissen Länge. Die Gebärmutterhöhlenlänge ist zwischen 4,5 und 6,5 Zentimeter wählbar, aber wenn es eben sehr viel kleiner ist oder sehr viel größer, dann ist es nicht anwendbar oder bei den sehr großen Gebärmutterhöhlen dann eben auch nur in einem gewissen Bereich anwendbar. Und dann haben wir ein schlechteres Ergebnis. Denn was die Frauen haben wollen, ist ja, dass sie hinterher im Idealfall blutungsfrei sind.
Mhm.
Das klappt in der Regel ganz gut, aber ich erzähle meinen Patienten dann immer, dass eben eine Blutungsreduktion von 80-90% zu erwarten ist. In den Untersuchungen, die da veröffentlicht sind, sind die Ergebnisse sogar noch deutlich besser. Es wird von über 95% Blutungsfreiheit nach einem Jahr und der Effekt hält an bis über 5 Jahre beobachteterweise, wird dort gesprochen. Aber das ist für die Frauen meistens sehr, sehr erfolgreich.
Okay. Ja, nach den 5 Jahren müsste ich dann das nochmal machen?
Nein, das ist eine Einmalanwendung.
Okay.
Es gibt auch keine Zulassung für die Endometriumsablation. Nach der Endometriumsablation, das macht man also nicht.
Ja.
Aber die Nachbeobachtungszeit in diesen veröffentlichten Untersuchungen ist eben 5 Jahre Maximum gewesen.
Ach so, okay. 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 Ja, super. Da habe ich ja jetzt richtig was gelernt. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dieser Methode?
Ich überlege auch gerade, ob noch irgendwas fehlt. Also ganz wichtig ist, die Patientinnen sollten keinen Kinderwunsch mehr haben. Und sie sollten sich auch über eine Verhütungsmethode Gedanken machen, denn diese Novaschur oder Goldnetzablation ist eben keine Verhütungsmethode. Und dadurch, dass
schwanger werden könnte ich trotzdem.
Ist es relativ undenkbar, aber nicht unmöglich. Und deswegen sollte man sich Gedanken machen. Okay. Und viele Frauen haben vielleicht einen Partner, der es geschafft hat, eine Vasektomie durchführen zu lassen. Da gibt es dann gar kein Problem. Ansonsten kann man auch in dem gleichen Eingriff eine, wenn das die Patientin wünscht und weiter hormonfrei verhüten möchte, zum Beispiel eine Sterilisation mitbedenken. Mhm.
Aber wenn man dann tatsächlich schwanger werden würde, dann ist es eher ungünstig, höre ich daraus.
Das ist auf jeden Fall ungünstig, weil die Einnistefläche ja deutlich verringert ist und die Komplikationsrate hoch. Ich persönlich kenne auch keine Patientin, die eine Schwangerschaft nach dem NovaSure erlebt hat, aber es gibt ja in der Medizin nichts, was es nicht gibt.
Ja, stimmt, genau. Alles möglich.
Ja, genau.
Okay, aber im Prinzip grundsätzlich eher nein.
Richtig.
Genau. Ja, schön. Dann habe ich einen ganz guten Überblick bekommen und unsere Hörerinnen wahrscheinlich auch. Und dann sage ich einfach erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren und uns so gut aufgeklärt haben, Frau Dr. Schreiber.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.